Also vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch hier von meiner Seite. Herzlich willkommen nochmal Herr Professor Ogorek und Sarah Brasak. Wir kennen uns, deswegen werden wir uns duzen. Wir kennen uns nicht, deswegen werden wir uns siezen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und mit Ihnen und nachher auch auf die Diskussion mit Ihnen in dieser Runde. Ja, schon beim Titel fing es ja an, als wir uns überlegt haben, alle gemeinsam, wie nennen wir diese Veranstaltung? AfD-Verbot, Ausrufezeichen, AfD-Verbot, Fragezeichen. Und ich habe mich gefragt, müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Sagen wir, es gibt ein AfD-Verbot oder die Forderung und stellen sie in Frage? Oder sagen wir, es gibt die Frage nach einem AfD-Verbot und wir diskutieren, warum es vielleicht richtig wäre, es durchzuziehen? Beides ist möglich, das ist die spannende Frage heute. Und ich will mir Ihnen und uns eines doch noch zumuten. Sie müssen sich nicht melden, wenn Sie nicht mögen. Aber da das so eine Frage ist, an der sich die Geister in aller Regel scheiden, würde ich doch mal diejenigen, die eine dezidierte Meinung in dieser Runde haben, gerne fragen, wer von Ihnen ist denn ausdrücklich für ein Verbot der AfD? Oh wow, ich kann jetzt nicht in die da draußen gucken. Wer ist von Ihnen gegen ein Verbot der AfD? Das ist eine deutliche Minderheit. Vielleicht fragen wir am Ende nochmal, ob sich daran was ändert. Wir halten uns hier erstmal noch bedeckt auf dem Podium, weil ich die Idee hatte, diese Diskussion in drei Teile zu teilen, nach einer kurzen Einführung, was den inhaltlichen Bereich angeht. Erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie verfassungsfeindlich ist die AfD und was heißt das eigentlich im Zusammenhang mit einem möglichen Parteienverbot? Der zweite Teil: Was spricht eigentlich dagegen, Gegenargumente gegen ein solches Verbot, politische, juristische Argumente? Wie verhältnismäßig würde der Jurist sagen, wäre ein solches Verbot oder wäre es möglicherweise unverhältnismäßig? Um dann im dritten Teil tatsächlich ein Fazit zu ziehen und zu sagen, bei den ganzen Argumenten, die möglicherweise dafür oder dagegen sprechen, was ist denn das Fazit dieser Runde? So haben wir uns das vorgestellt für eine gute Stunde. Und der Jurist, die Juristen sagen immer, ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung. Und das gilt ganz sicher auch beim Thema Parteienverbot. Also am Anfang dieser Diskussionsrunde mal kurz einen Blick ins Grundgesetz. Artikel 21 Absatz 2 regelt das, und zwar in relativ dürftigen Worten. Ich kann es zitieren. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anfänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2, so steht es in Absatz 4, so über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung, das ist der Absatz 3, entscheidet das Bundesverfassungsgericht, und das sei hier angefügt, auf Antrag des Bundestags oder des Bundesrats oder der Bundesregierung. Das sind erstmal die Voraussetzungen, über die wir diskutieren. Und weil wir jetzt nicht Rechtsauslegung betreiben wollen, im engeren Sinne, das wäre sehr langweilig und würde nur noch die Juristen und Juristinnen hier im Raum interessieren, wollen wir uns tatsächlich fragen, was ist das eigentlich alles? Was sind die Verfassungswidrigkeit der Ziele? Sind die erfüllt in dem Sinne? Wie ist die Meinung der Diskutanten und Diskutantinnen heute hier auf dem Podium? Eine weitere Voraussetzung ist nicht nur, dass die Partei verfassungswidrig sein muss, es braucht auch ein planmäßiges, strategisches Vorgehen zur Beseitigung der Verfassungsordnung dieses Landes. Und eine solche Partei muss auch potenziell erfolgreich sein. Das heißt, das hat das Bundesverfassungsgericht im zweiten NPD-Verfahren, Verbotsverfahren bestätigt, dass sie gesagt haben, zu klein, zu unbedeutend, um tatsächlich eine Gefahr für diese Demokratie zu sein. Ein Argument, dass man bei einer AfD mit 30% in den Umfragen und auch in den Wahlergebnissen im Osten, insbesondere über 30%, wohl kaum noch sagen kann. Ja, so viel mal als Voraussetzung, damit wir so ein paar Dinge hier schon mal geklärt haben, über die man nicht diskutieren muss. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der wir diskutieren. Herr Professor Ogorek, Sie sind Rechtswissenschaftler, öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, auch Verfassungsrecht, das gehört zu Ihren Rechtsgebieten. Sie haben sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wenn wir auf diesen Artikel erstmal schauen, warum steht der überhaupt im Grundgesetz? Was ist die Idee dieses Parteienverbots?
Das Mikro ist noch nicht an, jetzt aber. Dann nehme ich das. Also erstmal vielen herzlichen Dank, auch dass ich heute Abend hier sein kann.
um, ich sag mal, aus rechtswissenschaftlicher Perspektive die Dinge so ein bisschen einzuordnen. Ja, wieso gibt es den Artikel 21? Der Artikel 21 Absatz 2, das haben Sie ja gerade wunderbar schon beschrieben, der regelt das Parteiverbot und monopolisiert es beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es gibt in Deutschland nur ein einziges Gericht, das politische Parteien verbieten kann, nämlich die Karlsruher Richter, das Bundesverfassungsgericht, unser höchstes Gericht. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt nicht, ich sag mal, in der juristischen Ausbildung das so aufgenommen und einfach hingenommen hat, ist es ja schon überraschend, also dass in einer Demokratie, die ja so eine Art Marketplace of Ideas sein soll, wo also ganz unterschiedliche Positionen auch konkurrieren sollen, dass da die Möglichkeit besteht, dass man Spieler vom Spielfeld runternimmt. Dass man sagt, wir ziehen euch jetzt ab. Offenbar, weil ihr euch vielleicht an bestimmte Spielregeln nicht halten wollt. Da werden wir gleich bestimmt noch drüber sprechen. Der 21 Absatz 2 ist ganz sicher Ausdruck eines gewissen Misstrauens, dass die Mütter und Väter, also die wenigen Mütter und vielen Väter unseres Grundgesetzes dem deutschen Volk gegenüber hatten. Denn offenbar, also natürlich stand der Parlamentarische Rat, ich sag mal, in der Frühzeit der Bundesrepublik stand man halt ganz stark unter dem Eindruck noch des NS-Regimes und wollte im Grunde verhindern, dass noch einmal auf legalem Weg eine demokratische verfassungsmäßige Ordnung abgeschafft wird. Und das Bundesverfassungsgericht ist sich der Ambivalenz dieser Norm, also des Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz, durchaus bewusst. Es spricht immer davon, dass das Parteiverbotsverfahren ein scharfes und zweischneidiges Schwert sei. Denn natürlich, diejenigen, die so ein Verfahren betreiben, setzen sich allzu leicht dem Vorwurf aus, es gehe ihnen vielleicht weniger um den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, als vielmehr darum, unliebsame politische Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Also von daher ist das etwas, wo man sehr, ich sag mal, zurückhaltend mit umgehen muss. Vielleicht als letzter Satz, Einstiegssatz, trotzdem sind uns Parteiverbotsverfahren nicht fremd. Also in den 50er Jahren ist die Kommunistische Partei verboten worden, die SRP, die Sozialistische Reichspartei, ist verboten worden. Das war die Nachfolgeorganisation der NSDAP, kann man sagen. Es gab verschiedene Verfahren, zwei Verfahren in Bezug auf die NPD, heute die Heimat. Die sind beide gescheitert. Einmal, weil die Partei durchsetzt war mit V-Leuten des Staates und das Bundesverfassungsgericht gar nicht so genau wusste, also wer spricht da eigentlich zu uns, wenn wir uns jetzt die Parteiprogrammatik angucken und Parteitagsbeschlüsse anschauen, ist das jetzt der Staat, sind das irgendwelche V-Leute, die diese Partei steuern, oder ist das die Partei, also die dazu uns spricht? Und das zweite Verfahren scheiterte daran, Sie hatten es gerade schon gesagt, dass die NPD zwischenzeitlich eigentlich unbedeutend geworden war, und da hat das Bundesverfassungsgericht sich auch im Lichte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf den Standpunkt gestellt, naja, eine verfassungsfeindliche Partei, die ganz, ganz klein ist und wo gar nicht die Gefahr besteht, dass sie ihr Programm in Vollzug setzen kann und die Grundfesten von Demokratie und Rechtsstaat erschüttern kann, eine solche Partei muss halt eine lebendige Demokratie aushalten können. Ja? Und Sie haben völlig recht, also tatsächlich jetzt mit Blick auf die AfD bestreitet eigentlich niemand dieses Kriterium der Potenzialität. Ich meine, die AfD stellt die größte Oppositionspartei, Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie ist in fast allen Landtagen vertreten, im Europaparlament vertreten. Von daher glaube ich, aus juristischer Perspektive ist mir eigentlich noch nie eine Stimme begegnet, die gesagt hätte, es wird irgendwie am Kriterium der Potenzialität scheitern. Die Frage, die sich bei der AfD stellt, ist eine andere. Nämlich die Frage lautet, Doppelpunkt, ist die AfD verfassungsfeindlich, ja oder nein?
Ja, das ist die große Frage, aber die Idee oder das, was Sie gerade angesprochen haben, der Väter und der Mütter des Grundgesetzes, war ja tatsächlich, Elemente einer wehrhaften Demokratie in dieses Grundgesetz hineinzuschreiben. Und ich habe in Vorbereitung für den Abend heute nochmal mir die Auseinandersetzungen Herren Chiemsee und Parlamentarischer Rat über dieses Parteienverbot durchgelesen und wie heftig das umstritten war, wie heftig darüber gerungen worden ist, ob so ein eigentlich freiheitsfeindliches, so eine freiheitsfeindliche Norm in dieses Grundgesetz reingeschrieben werden soll, die ja doch schon ein sehr scharfes Schwert ist, eine Partei zu verbieten und damit Menschen, die sich als Anhänger oder Wähler und Wählerin dieser Partei sehen, vom politischen Betrieb auszuschließen. Wie siehst du das? Braucht es sowas wie eine wehrhafte Demokratie? Und sind wir gerade in einer Situation, wo wir sagen, ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
Also das kam ja nicht von ungefähr, dass sie das reingeschrieben haben, sondern natürlich aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass es absolut notwendig ist, so ein Instrument zur Verfügung zu haben. Und wenn man es hat, leitet sich daraus für mich auch so eine gewisse, also dann sollte man es auch nicht ignorieren, sondern sagen, ja, wir haben das. Und wenn es jetzt um die Frage AfD-Verbot geht, ich bin jetzt keine Juristin, im Gegensatz zu Ihnen, im Gegensatz zu dir, und ich kann gar nicht sagen, ob ich für ein AfD-Verbot bin, aber ich würde es gerne mal prüfen lassen, so von Leuten, die genau dafür da sind und wofür diese Gesetzesklausel eben auch vorgesehen war. Und ich bin auch der Meinung, dass natürlich jetzt auch durch die Hochstufung des Verfassungsschutzes, die ja jetzt noch beklagt wird und so weiter, da wird man dann sehen, was dabei rauskommt. Bislang hat die AfD nicht so richtig gut ausgesehen bei ihren letzten Klagen eben gegen solche Hochstufungen. Dann bin ich halt der Meinung, wenn man das dann nicht prüft, wann denn sonst? Und dann überlasse ich es auch gerne den Richterinnen und Richtern zu sagen, ja, die ist verfassungsfeindlich oder nicht.
Ja, das hören wir ja öfters, dieses Argument zu sagen, wir delegieren das nach Karlsruhe, sollen die es doch prüfen. Machen wir es uns da als Journalisten, Journalistinnen oder als politisch denkende Menschen nicht auch ein bisschen einfach? Ich meine, haben wir nicht genug Informationen, haben wir nicht genug Recherchen, die es gibt, um selber zu so einem Urteil zu kommen, unabhängig davon, zu welchem Urteil man kommt am Ende? Aber ich höre das auch immer, dann sagt man, lass die mal prüfen, Karlsruhe ist schon schlau genug, um das richtig zu beurteilen. Und das widerstrebt mir immer, auch als Journalist widerstrebt mir das, wo ich sage, ich habe doch eine klare Haltung dazu, wir recherchieren so lange über Inhalte, Strukturen dieser Partei, dass ich doch am Ende dieses Findungsprozesses zu einem eigenen Urteil komme. Weil es geht kaum eine Talkshow, in dem sich alle am Ende einig sind und zu sagen, lasst Karlsruhe mal prüfen, damit man bloß nicht selber Position nehmen muss. Ist es nicht auch so eine gewisse, also ich meine es nicht dich persönlich, aber ich beobachte es gesellschaftlich, so eine Zurückhaltung bei der Beurteilung dieser Partei.
Also ich habe eine klare Haltung zu dieser Partei natürlich. Die Frage ist nur, was bringt das im Endeffekt, dass ich die jetzt habe oder dass wir die irgendwie entwickeln? Am Ende muss es eben juristisch entschieden werden. Und natürlich gibt es eine ganze Menge von Recherchen und natürlich auch Indizien und Studien, unter anderem eben von Herrn Ogurek, wo es ja um die Frage geht, was wäre eigentlich ein ausreichendes Kriterium dafür, um diese Partei endlich sozusagen dann auch verbieten lassen zu können oder zumindest zu prüfen und zwar ernsthaft dann zu prüfen. Also man sollte ja jetzt auch nicht sagen, ja, prüf doch mal bitte und ja, wenn es nicht bei rauskommt, dann ist auch nicht so schlimm. Also man sollte es natürlich wirklich nur auch in die Prüfung geben, wenn man denkt, dass man ausreichend Indizien dafür hat. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Recherchen, die sagen, diese Partei ist klar verfassungsfeindlich. Wir haben auch ja gelernt und ich glaube, das muss Herr Dobrindt auch noch lernen, dass eben auch ein Merkmal ausreicht. Also wenn man sozusagen die Menschenwürde angreift, ist das ein ausreichendes Kriterium. Man muss nicht zwingend auch die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit eben mit angreifen. So, also ich glaube, dass es genügend Argumente dafür gibt, aber es gibt eben auch Argumente dagegen, über die wir nachher vielleicht sprechen werden. Aber also meine Haltung ist klar, aber meine Haltung ist am Ende nicht entscheidend.
Ja, vielen Dank erstmal dafür, für diese Positionierung an dem Punkt. Das ist interessant. Immer wieder, wenn wir darüber diskutieren, werden sehr schnell die Gefahren eines Verbots besprochen, ohne dass erstmal darüber gesprochen wird, was sind denn die Tatbestandsmerkmale des Artikel 21, verfassungsfeindliche Partei, Verfassungsfeindlichkeit überhaupt da. Es gibt ja immerhin eine Grundlage dafür, dass wir darüber überhaupt diskutieren können. Es gibt ein Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz und das führte dazu, dass am Ende das Bundesamt zu dem Ergebnis kam, dass es sich um eine gesichert rechtsextremistische Partei, nicht nur in den Landesverbänden, da gab es diese Entscheidung der Landesämter schon davor, sondern jetzt eben auch für die Bundespartei und für die Organe der Bundespartei, die Einschätzung gab, gesichert rechtsextrem. Ich weiß, Sie haben sich damit, das sind für die, die es nicht wissen, über 1000 Seiten. Also sich da durchzukämpfen, dauert Zeit und ist auch ermüdend, kann ich sagen. Also als das Ding dann endlich veröffentlicht war und wir dachten, hurra, da ist es, kam sofort erstmal um Himmels Willen 1080 Seiten oder sowas ist es, glaube ich, insgesamt lang. Und da steht jede Menge drin. Herr Professor Gorek, halten Sie das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz da zusammengetragen hat, für hinreichend oder für eine hinreichende Grundlage, zu einem Verbot zu kommen, was die Einschätzung Verfassungswidrigkeit angeht, ja, also verfassungswidrige Ziele, um es ganz gezielt zu
sagen. Ich würde vielleicht anfangen mit den Voraussetzungen, weil Sie das Kriterium gerade nochmal genannt haben. Also der Artikel 21 Absatz 2 spricht davon, dass eine Partei verboten werden kann, wenn sie darauf ausgeht, nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Das heißt, wir müssen also uns die Partei anschauen.
Beeinträchtigen reicht. Beeinträchtigen reicht. Also für die, die es nicht wissen, Juristen müssen immer gucken, steht dann und oder steht dann oder. Und da sind ganz viele Oders. Das heißt also, beeinträchtigen reicht. Beeinträchtigen, es muss nicht beseitigen sein.
Ne? Beeinträchtigen würde reichen. Und der Schutzgegenstand des Artikel 21, wenn man so mag, ist die freiheitliche demokratische Grundordnung. Also muss man erstmal für sich selbst klären, also als Norminterpret oder als Normanwender, was ist eigentlich die freiheitliche demokratische Grundordnung? Was wird da eigentlich geschützt? Und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Begriff ausgeformt in verschiedenen Entscheidungen und hat sich auf den Standpunkt gestellt, naja, an der Spitze unserer Rechtsordnung steht die Menschenwürdegarantie. Also die Menschenwürde ist im Grunde das Fundament der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und jemand, der versucht, die Menschenwürdegarantie halt zu beseitigen, der steht außerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung. Aber die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht darüber hinaus. Sie umfasst auch, ja, ich sag mal, zentrale Elemente des Rechtsstaatsprinzips und des Demokratieprinzips. Rechtsstaatsprinzip, dazu gehört zum Beispiel, dass es unabhängige Gerichte gibt, ne? Dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Das sind alles Ausprägungen des Rechtsstaatsprinzips und das Demokratieprinzip. Da steckt natürlich der Gedanke dahinter, dass die politische Mehrheit bestimmt, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Aber Demokratie heißt auch Herrschaft auf Zeit. Also dass irgendwann dann wieder Wahlen stattfinden und sich die Mehrheitsverhältnisse auch ändern können. Das sind so die drei Elemente, also Menschenwürdegarantie, Rechtsstaatsprinzip, Demokratieprinzip. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz stand vor der schwierigen Aufgabe. Wir reden ja so über zwei Gutachten, die sozusagen noch im Gespräch sind. Einmal das Verdachtsfallgutachten, das jetzt bestätigt wurde vom Bundesverwaltungsgericht. Und dann die Hochstufung zur gesichert extremistischen Bestrebung. Das BFV, das Bundesamt für Verfassungsschutz, musste sich also die Frage stellen, also die AfD zielt die arbeitet die gegen diese Schutzgüter, Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat. Und der Befund mit Blick auf Demokratie und Rechtsstaat ist eher ernüchternd. Also die Maßstäbe sind da auch sehr streng, der Gerichte. Da gibt es zwar Einzelaussagen in diesen Gutachten, in denen beispielsweise der Versuch unternommen wird, Gerichtsentscheidungen zu delegitimieren, also dass dann seitens AfD-Funktionären, dass so dargestellt wird, naja, also diese Gerichte, die sind ja parteipolitisch gesteuert und in Wirklichkeit hat Herr Höcke sich nicht strafbar gemacht. Aber das reicht eigentlich nicht. Und insoweit muss man dann tatsächlich auch dem Bundesinnenminister Dobrindt an der Stelle recht geben. Also Demokratie und Rechtsstaat, da spielt zurzeit nicht die Musik, was die Einstufung der AfD anbelangt, sondern im Zentrum steht die Menschenwürdegarantie. Und anders als Herr Dobrindt behauptet, ist es tatsächlich so, das hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt festgestellt, dass es für ein Parteiverbot ausreicht, wenn eines der Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung angegriffen wird. Das heißt, ein Angriff auf die Menschenwürdegarantie würde ausreichen. Übrigens, das ist schon deshalb so für die Jura-Nerds, weil das ohnehin alles nicht trennbar ist. Also das Demokratieprinzip wurzelt letzten Endes auch in der Menschenwürdegarantie. Und die Grundrechte, und Artikel 1 wird jedenfalls von den meisten Juristen als Grundrecht gelesen, die Grundrechte sind auch Teil des Rechtsstaatsprinzips. Das heißt, das überlappt sich alles. Man kann das ohnehin nicht so filigran separieren, sondern das sind im Grunde überschneidende Kreise. So. Das heißt, wir haben es zu tun mit der Frage, wie sieht es aus mit der Menschenwürdegarantie? Und das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, es gibt eigentlich zwei Punkte, die uns ja zu der Überzeugung haben kommen lassen, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. Das erste ist der sogenannte ethnisch-kulturelle Volksbegriff der AfD. Was ist damit gemeint? Ethnisch-kultureller Volksbegriff, dahinter steht der Gedanke auch des Ethnopluralismus. Also Ethnopluralismus ist so ein Konzept, da sagt man sich, naja, es gibt halt verschiedene Ethnien auf dieser Welt, verschiedene Menschengruppen und alle haben so ein angestammtes Gebiet. Und am besten ist eigentlich, man separiert diese Gruppen voneinander. Und der ethnisch-kulturelle Volksbegriff sagt, wir müssen eigentlich mit Blick auf die Gruppe der deutschen Staatsangehörigen, also derjenigen, die einen deutschen Ausweis haben oder einen deutschen Reisepass, müssen wir nochmal unterscheiden. Nämlich einmal die Gruppe der, ich nenne es jetzt mal, echten Deutschen, autochthonen Deutschen, indigenen Deutschen, also der Deutschen, die sozusagen ihr Deutschtum, keine Ahnung, bis ins 15. Jahrhundert nachweisen können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Gruppe, das sind die sogenannten Passdeutschen. Ja? Und diese Unterscheidung für sich genommen, würden die Juristen sagen, ist noch nicht verfassungsfeindlich, sondern das ist sogar geschützt von der Meinungsfreiheit. Ne? Also ich kann natürlich sagen, ja, für mich gibt es halt irgendwie einen anderen Volksbegriff und der ist enger, ne? Also kann man so sehen. Verfassungsfeindlich wird es dann, wenn man quasi, und dann bin ich auch durch, wenn man daran Rechtsfolgen knüpft, also wenn man diskriminiert, wenn man sagt, ja, also die Passdeutschen, die nicht integriert sind oder assimiliert sind, die werden jetzt rechtlich benachteiligt. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht in der NPD-Entscheidung, die Sie gerade erwähnt hatten, in der zweiten, also so etwas ist verfassungsfeindlich, das wäre auch ein Angriff auf die Menschenwürdegarantie. Also das ist Argumentation Nummer eins. Und Nummer zwei, nur ein Satz, bezieht sich auf die Islamfeindlichkeit, auf die Ausländerfeindlichkeit. Also immer dann, wenn ganze Bevölkerungsgruppen, ja, ich sag mal, entindividualisiert werden. Also indem man beispielsweise sagt, alle aus dem Land X sind Kriminelle, Vergewaltiger und Messermänner. Ja? Und sozusagen nicht mehr genau hinschaut, das sind einzelne Individuen, manche sind straffällig geworden, andere nicht. Ne? Also so wie das halt ist, etwas differenzierter, läuft man Gefahr, dass durch diese Herabwürdigung ganzer Teile der Bevölkerung es zu einem Menschenwürdeverstoß kommt. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz ist davon überzeugt, dass die AfD insoweit gegen die Menschenwürde verstößt. Man muss fairerweise, und dann bin ich durch, aber auch noch sagen, innerhalb der AfD scheint es da einen Konflikt zu geben. Also beispielsweise ist Maximilian Krah, also berühmter Politiker der AfD, bei der Jugend sehr beliebt, der hat vor kurzem eine Diskussionsveranstaltung gehabt mit Götz Kubitschek, das ist der Direktor des früheren Instituts für Staatspolitik in Schnellroda. Und Krah wirbt im Grunde in seiner eigenen Partei dafür, sich von diesem ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu verabschieden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist alles nur Taktik, aber vielleicht ist es auch ernst gemeint und wir erleben etwas so ähnlich wie in Frankreich mit dem Rassemblement National, die De-Diabolisation.
Selbstverharmlosung, ja, nennt man, das die AfD ja, selbst.
Genau, dass man sich sozusagen auch neu positioniert. Genau.
Und das ist ja der entscheidende Punkt, nämlich bei der Frage, und das hat dann auch wieder was mit der Erfahrung Weimar und Nationalsozialismus zu tun. Wir haben ja in der Geschichte genau gesehen, und es ist interessant, wenn man sich mal alte Urteile des Reichsgerichts aus dieser Zeit anschaut, wie findet das eigentlich statt, dass ganze Volksgruppen wie die Juden in diesem Land aus der Bevölkerung heraus definiert worden sind. Und das hat genau was ja damit zu tun, dass man diesen ethnischen, biologistischen, abstammungsorientierten Volksbegriff verwendet hat, der am Schluss es dann auch juristisch, in ganz nüchternem, kalten Juristendeutsch ermöglicht hat, die Juden und Jüdinnen in diesem Land aus dieser Gesellschaft herauszudefinieren, weil man gesagt hat, gehört nicht zum deutschen Volk. Jetzt erleben wir genau das wieder im Zusammenhang mit dieser Remigrationsdebatte, von denen jetzt Frau Weidel behauptet, war ja alles nicht so gemeint. Die Frage ist, warum verwendet man denn dann diesen Begriff überhaupt, der von Martin Sellner aus der identitären Bewegung in diese Partei hineingetragen wurde und der nichts anderes meinte, als Menschen mit deutschem Pass, die hier leben, als nicht dem deutschen Volk zugehörig aus dem Volk heraus zu definieren und zu sagen, sie haben nicht die gleichen Rechte, sie haben nicht mal ein Bleibe- und Aufenthaltsrecht in diesem Land. Wenn man das also sich nochmal vor Augen führt, was dieser Volksbegriff angerichtet hat, wenn man sieht, welch hohen Stellenwert es in der Debatte hat, Herr Ogorek hat es ja gerade sehr detailliert nochmal ausgeführt, wie zentral ist es dann doch, weil ja immer wieder diskutiert wird, weil die AfD auch immer wieder behauptet, wir meinen es ja nicht so, dass in dieser Diskussion auch von journalistischer Seite, auch von Medienseite, damit meine ich uns beide, den Leuten nicht immer wieder klarzumachen, das ist genau das, das ist exakt das, was das was das Grundgesetz meint, das ist genau das, was verfassungsfeindliche Bestrebungen im Kern angeht, das ist das, was Menschenwürde angeht und genau das wird vertreten. Warum gelingt das nicht, das einer Bevölkerung offensichtlich klarzumachen, sodass so viele Menschen trotzdem diese Partei wählen und sie unterstützen?
Ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Bevölkerung, um die es in Teilen geht, da darf man, klar, die wächst natürlich, das ist ein Problem, die werden natürlich auch von klassischen Medien oft gar nicht mehr erreicht, weil Medien, das ist ja die Systempresse, das heißt, da kannst du jetzt beim Monitor viel Überzeugungsarbeit leisten mit knallharten Recherchen oder die Kollegin Lena Heising vom Stadtanzeiger, die auch heute hier ist, recherchieren, was die AfD in NRW angeht und sozusagen wie auch da ein Machtkampf, obwohl das ja noch als einer der gemäßigteren Verbände gilt, immer wieder natürlich ausbricht zwischen gehen wir jetzt in Richtung sozusagen der Parteien, die jetzt schon gesichert rechtsextrem sind, der Landesverbände oder nicht. Also die werden einfach von klassischen Medien nicht erreicht. Es gibt ein hohes Misstrauen, gerade in den ostdeutschen Ländern und das ist ein großer Teil des Problems, der mir auch oft zu kurz kommt in der Debatte, wenn es zum Beispiel heißt, das ist ja ein klassisches Argument, wir müssten ja nur besser regieren und dann kriegen wir die AfD klein.
Kommen wir gleich noch her.
Ne? So, und deswegen kann man das versuchen, aber ich glaube, dass man sehr viele Menschen damit nicht erreicht.
Und trotzdem, es sind ja nicht nur, also das steht im Zentrum, das haben Sie ja auch gesagt, also Menschenwürde, völkischer Nationalismus als Kernideologie dieser Partei, von der sie, und das zeigen alle Recherchen, auch nie Abstand genommen hat. Also allenfalls terminologisch, indem man versucht, es softer zu formulieren, indem man sagt, war ja nicht so gemeint, die alte Strategie der AfD, zwei Schritte nach vorne, einen halben Schritt zurück. Aber im Grunde steht der völkische Nationalismus ja als unverwechselbares, eindeutiges Erkennungsmerkmal dieser Partei immer noch im Raum und wird ja auch so vertreten. Also wir haben das ja in allen, Björn Höcke vertritt das 1:1, Björn Höcke, wissen wir auch, ist der heimliche Führer dieser Partei. Frau Weidel, die zwar Co-Vorsitzende ist, hat ihren Gang nach Canossa angetreten, Herrn Kubitschek hatten Sie erwähnt und hat deutlich gemacht, dass sie Björn Höcke diese Rolle zugesteht. Die Frau, die einmal gesagt hat, ich will eigentlich, dass dieser Mensch aus der Partei ausgeschlossen wird, schützt ihn jetzt in dieser Partei, weil sie weiß, dass Björn Höcke eigentlich die Leitfigur, auch die ideologische Leitfigur dieser Partei ist. Die Menschenwürde,
es gibt natürlich trotzdem ein Problem und vor diesem Problem steht ja auch der Verfassungsschutz. In den Parteiprogrammen versucht die AfD natürlich juristisch versiert alles rauszuhalten, was eben in diese Richtung Verfassungsfeindlichkeit geht, sodass das ja auch die große Aufgabe für den Verfassungsschutz ist, immer zu gucken, wo äußert sich dann die Partei oder einzelne Parteimitglieder in der Regel verfassungsfeindlich und kann man dann von Björn Höcke sozusagen auf die gesamte Bundespartei schließen? Und das erschwert natürlich die Beweislage.
Aber das ist die Leistung der kritischen Öffentlichkeit und von Journalisten und Medien und Journalistinnen in diesem Land, genau darauf hinzuweisen. Und wer mal auf einem AfD-Parteitag war, der erkennt ja, wie genau die darauf achten, dass, wenn es dann um Beschlüsse geht, die das Programm betreffen, wie man dann abrüstet, um gleichzeitig die Leute damit zu beruhigen, zu sagen, ihr wisst doch, dass wir es eigentlich anders meinen. Also das klassische Dog-Whistling mit dem Begriff Remigration war ja eindeutig. Also es war eindeutig, dass man einen Begriff besetzt, der gegen die Menschenwürde verstößt und dass man dann versucht, ihn so soft in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das ist ja das Ziel der Selbstverharmlosung dieser Strategie.
Es gab ja natürlich auch Kritik an einigen Begriffen, die dann im Gutachten stehen oder Äußerungen oder Formulierungen, wo gesagt wird, naja, also das ist ja jetzt wirklich nicht verfassungsfeindlich, aber das Problem ist natürlich, dass oft dann Formulierungen benutzt werden, die bewusst doppeldeutig sind, die, wenn man die dann liest, sozusagen vielleicht auch nochmal anders zu werten sind als der Kontext, in dem die gefallen sind. Und das erschwert es natürlich zusätzlich, aber das ist genau das Spiel der AfD, sozusagen nach vorne dann manchmal so zu tun, aber eigentlich weiß jeder im Raum, was gemeint ist.
Das gehört ja auch mit dazu. Sie hatten das nur so am Rande angesprochen, die Angriffe auf Institutionen dieser Demokratie, die es verächtlich machen, des Parlaments, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja quasi auch eine Verfassungsinstitution ist, den man abschaffen will, die Breitseite selbst gegen das Bundesverfassungsgericht, jetzt im Zusammenhang mit Brosius Gersdorf, das war ja schon interessant zu sehen, wie man selbst das höchste deutsche Gericht jetzt in Angriff nimmt, gelernt aus den USA, gelernt von Trump. Das heißt, es geht ja doch weit über das hinaus, weil Sie gesagt haben, das ist zwar schwer nachzuweisen im Einzelnen, aber es liegt doch auf der Hand, dass diese Partei diese repräsentative Demokratie mit ihren Institutionen im Kern ablehnt.
Ja, also das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht sich dabei natürlich einer schwierigen Zurechnungsfrage, mit einer schwierigen Zurechnungsfrage
konfrontiert. Meinen Sie jetzt eigentlich, wie Sie das einschätzen, ja, nicht
also,
das Bundesamt?
Ja, also ich sag mal so, wir haben ja das Gutachten ausgewertet, Gutachten, das die AfD als gesichert extremistisch einstuft, und tatsächlich haben wir genau das Phänomen, das Sie beschrieben haben. Vieles ist bei Lichte besehen für sich genommen wahrscheinlich nicht ausreichend. Also tatsächlich hatten wir gesagt, wir haben 800 Belege geprüft und ungefähr bei zwei Dritteln halten wir es für möglich, dass die in einem späteren Parteiverbotsverfahren Eingang finden, aber ein Drittel da wird man sagen müssen, also auch in Ansehung der strengen Rechtsprechung, das Bundesverfassungsgericht, aber auch die Verwaltungsgerichte legen das ja immer, ich sag mal, im Lichte der Meinungsfreiheit aus, solche Äußerungen. Und also bis man dann zu der Überzeugung gelangt, okay, das ist jetzt wirklich glasklar verfassungsfeindlich, da muss schon viel zu zusammenkommen. Insbesondere deshalb, weil die AfD, das hatten wir gerade schon erwähnt, ja mit Begriffen spielt. Also sie haben so einen Begriff, der klingt erstmal relativ harmlos, wie Remigration. Da würde man sagen, das ist so ein technischer Begriff, ist vielleicht sogar so eine Art wissenschaftlicher Begriff, ein sachlicher Begriff, Remigration. Aber im Binnenraum der Partei mag dann dieser Begriff eine ganz andere Konnotation haben, einen ganz anderen Klang haben. Vielleicht klingt er dann auch nach Deportation, als im Außenverhältnis. Und dann, also für eine Behörde ist es unglaublich schwierig, dann den Nachweis zu führen, okay, die Partei vertritt das jetzt. Zumal, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, oft sich die Frage stellt, naja, ist das wirklich die Partei oder sind es dann nur die Anhänger? Also wie wollen Sie bei einer Organisation mit 50.000 Mitgliedern, ne, 50.000 Mitglieder, wie wollen Sie da ermitteln, was ist jetzt die Linie der Partei? Sie gucken erstmal ins Parteiprogramm. Und das Parteiprogramm der AfD, so würde ich es mal formulieren, ist clean. Also es ist anders als das Parteiprogramm der NPD. Das Parteiprogramm der Heimat las sich wie das Parteiprogramm der NSDAP aus den 30er Jahren. Also da hatten sie ganz offenen, kruden Antisemitismus. Da guckt man drauf und sagt ganz klar, verfassungsfeindlich. Während das Parteiprogramm der AfD, sage ich jetzt mal so, da schimmert immer noch so die Lucke-Ära durch, ne? Also die Professorenpartei, als die AfD gestartet ist. Und wenn man da nichts findet, dann geht man hin und schaut sich Parteitagsbeschlüsse an. Aber da sagen sie ja selber, es wird verbal abgerüstet, sobald offizielle Texte verabschiedet werden. Und dann geht man auf Social Media Posts, ja, und auf Interviews und auf Broschüren. Man schaut sich an, wo treten AfD-Funktionäre auf, also eben in diesem mittlerweile aufgelösten Institut für Staatspolitik beispielsweise. Aber es ist sehr schwierig, das dann zuzurechnen, weil es auch keine klaren Zurechnungsregeln gibt seitens des Bundesverfassungsgerichts. Und von daher würde ich tatsächlich sagen, es ist, letzten Endes würde ich die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens zum gegenwärtigen Zeitpunkt für zu früh erachten. Muss ich, aber das heißt nicht, dass man nicht prüfen sollte.
Ja, aber dann will man ja auch ein Ergebnis haben. Und dann kommt die Frage, was heißt das, wenn am Ende die Partei für nicht verfassungswidrig, nicht verboten wird, eingeordnet wird, nicht verboten wird. Ich will an einen Punkt einhaken, weil das die zentrale Debatte ist, wie wir es immer wieder erleben. Wie weist man einer Partei verfassungsfeindliche Bestrebungen nach, die strategisch alles dafür tut, in bestimmte Fallen nicht zu tappen, indem man bestimmte Beschlüsse nicht fasst, indem man Formulierungen in Programmen entsprechend verfasst und andererseits aber in allen Reden, und das ist für mich der Kernpunkt, Der Begriff Bevölkerungsaustausch ist ein Begriff, der in der AfD und der AfD-Funktionären ja eine große Rolle spielt, genauso wie Remigration, der Begriff vom Great Reset. Das heißt, es sind alles Anbindungen an eine Idee dieses völkischen Nationalismus, der für sich genommen und für den die Partei dann eben doch nachweisbar steht, eindeutig gegen die Menschenwürde und damit noch gegen ganz andere Prinzipien unserer Verfassung verstoßen. Wenn ich das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz lese, habe ich auch den Eindruck, man versucht an einzelnen Punkten, an einzelnen Aussagen entlang, insbesondere auch wenn es um Antisemitismus geht, dieser Partei nachzuweisen, dass sie antisemitisch, antidemokratisch, gegen die Menschenwürde, gegen zentrale Grundrechte, Religionsfreiheit, Demokratieprinzip, man könnte jetzt viele nennen, das nachzuweisen und am Schluss den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Dieses umfangreiche Gutachten, 1088 Seiten, in dem versucht wird, sozusagen hinter jeder Aussage, da findet eine Exegese von, ich sag mal, von Tweets statt, wo ich sagen würde, man tut denen schon zu viele Ehre an, wenn man allein, dass man sich mit sowas auseinandersetzen muss, um dann nicht mehr zu sehen, dass das eigentliche Fundament dieser Partei, dieser völkische Nationalismus ist, der im Zentrum der Bewertung dieser Partei stehen muss, der auch immer wieder eindeutig, auf den die Partei auch immer wieder eindeutig rekurriert. Also wer den Begriff Bevölkerungsaustausch als Kritik an der Migrationspolitik als solchen formuliert, impliziert damit einen Volksbegriff, der völkisch-nationalistisch ist. Warum tun wir das nicht, auch als Medien? Warum verstricken wir uns oft auch in solchen Klein-Klein-Nachweisen, anstatt den Leuten zu sagen, also wir haben das ja erlebt bei den Korrektivrecherchen, wo es dann am Ende, wo man der AfD fast auf den Leim gegangen ist, wo es am Ende nur noch darum ging zu sagen, wer war jetzt da und wer hat genau was gesagt, anstatt zu sagen, Herr Sellner war da, hat den Begriff der Remigration vertreten, der wird jetzt in der Partei offiziell vertreten, damit ist es eine klar rechtsextremistische, verfassungsfeindliche Partei. Und stattdessen haben auch wir in der Berichterstattung uns irgendwann, also nicht wir beide persönlich, aber das ist so das Gesamtbild, im Klein-Klein verloren.
Gut, das war natürlich auch ein bewusster Versuch von sehr interessierten und ja dann auch beauftragten Kanzleien, Legitations-PR nennt man das, dann durch, ich sag mal, Anfechtungen von winzigen Behauptungen, dann zu versuchen, eben diese ganze Recherche in Misskredit zu ziehen. Ich finde es immer schwierig, sozusagen von wir und den Medien zu sprechen. Wir vom Stadtanzeiger haben versucht, uns daran nicht zu beteiligen. Ich glaube auch, dass wir sehr offen über dieses Thema, also zum Beispiel in Kommentaren, das eindeutig einordnen. Aber
ich meine das Gesamtbild. Ja, ja. Also ich bin der Letzte, der die Medien meint.
Ja, also ich finde es schwierig. Also ich frage mich eher, warum sich die CDU so schwer damit tut. Man merkt natürlich und stellt mittlerweile fest, dass es jetzt auch dann doch den einen oder anderen wieder gibt, der sich da klar positioniert. Aber also genau, wenn wir über die Medien sprechen, gut, dann müssen wir über die Springer-Medien sprechen, die, glaube ich, wenig anderes tun, als zu versuchen, das irgendwie anders einzuordnen oder zu sagen, warum die AfD doch nicht so schlimm ist oder warum eine Brandmauer auch eine doofe Idee ist. Da gibt es auf jeden Fall ganz klar bestimmte Medien, die das halt versuchen und andere versuchen es eben nicht. Und ich stelle aber auch im ostdeutschen Raum, ich bin da viel in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen der Lokalmedien, auch teilweise eine gewisse Hilflosigkeit fest, ne? Weil da sind natürlich die, AfD-Funktionäre schon an der Macht. Und da ist es so ein ständiger Struggle um, müssen wir die einbinden, müssen wir die nicht einbinden, wie gehen wir mit denen um, wie sehen wir zu, dass wir nicht auf den Leim gehen. Also da ist es ganz schwierig und da erlebe ich auch durchaus sehr unglückliche Beispiele davon, wie die vorgehen.
Medien, die von einem Milliardär finanziert werden, denen die Bundestagspräsidentin hofiert, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Also, und wenn der die Kölner Haie finanziert.
Genau, und auch die Kölner Haie, wenn wir hier in Köln sind, genau. Die Rede ist von News und von Herrn Gotthardt und von den Verbindungen, die es bis hin zu Frau Klöckner gibt. Ein spannendes Feld für Journalisten, aber daran sieht man eben auch, dass bei der Frage der Verharmlosung und Gewöhnung demokratische Kräfte, demokratische Parteien, insbesondere die Union, natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Das ist die Bestandsaufnahme gewesen. Wir kommen zum zweiten Kapitel und fragen uns, was ist mit den Gegenargumenten, die immer wieder kommen? Und eines dieser Gegenargumente wurde ja schon angesprochen. Wenn diese Partei jetzt verboten werden würde, würde man nicht denen, das wird ja immer wieder gesagt, Wasser auf die Mühlen geben, die sagen, ihr seid die Antidemokraten, weil eine Partei, die von laut Umfragen 20-25% bundesweit gewählt wird, die darf man nicht ausschließen. Ihr Antidemokraten nehmt einen demokratischen Player aus dem Spiel und seid damit die, die gegen die Verfassung sind und nicht wir.
Ja, das ist in der Tat ein Argument, das man immer wieder hört. Und ich sage mal, aus rechtswissenschaftlicher Perspektive, die möchte ich ja hier heute Abend so ein bisschen einbringen, kann man erstmal festhalten, es gibt, also der 21 Absatz 2, das Grundgesetz, kennt mit Blick auf das Parteiverbotsverfahren kein Argument too big to fail. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, eine Partei kann zu groß, zu wirkmächtig, ja, zu stark sein, um verboten zu werden. Das ist, also wenn überhaupt die Größe der Partei eine Rolle spielt, wir hatten es heute schon gehört, dann mit umgekehrtem Vorzeichen, dass man wie bei der NPD sagt, eine Partei kann zu klein sein, sie kann ohnmächtig sein und sowas muss die Demokratie, sowas muss der Rechtsstaat dann aushalten, aber eine Partei kann eigentlich nicht zu groß sein. Trotzdem wäre es aus meiner Sicht natürlich naiv zu glauben, dass sich die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht von der Größe einer Partei überhaupt nicht beeindrucken ließen. Deswegen habe ich auch immer gesagt, also eigentlich, also könnte man ja denken, okay, wenn der Verfassungsschutz als Behörde die AfD jetzt als gesichert extremistisch einstuft, das ist zwar suspendiert aus prozessualen Gründen gegenwärtig, aber die Einstufung ist ja erfolgt, gesichert extremistisch, dann kann das doch in Karlsruhe eigentlich nicht so viel anders laufen. Denn was ist denn bitteschön mehr als gesichert? Also noch gesicherter? Gesicherter hoch zwei? Oder also das muss doch eigentlich dasselbe sein. Aber so einfach ist das meines Erachtens nicht, denn anders als das Bundesamt für Verfassungsschutz werden die Karlsruher Richter natürlich auch immer die Rechtsfolgen eines Parteiverbots, das sie ja dann aussprechen werden, im Blick haben. Und das sind ganz gravierende Rechtsfolgen. Also das Parteiverbot führt erstmal völlig klar dazu, dass die Partei aufgelöst ist. Aber das ist noch nicht alles, ja, sondern es wird das Vermögen der Partei eingezogen. Es wird ein Verbot ausgesprochen der Gründung von Ersatzorganisationen. Und tatsächlich, also als die Kommunistische Partei Deutschlands verboten wurde, hat es 6 Jahre gedauert, bis dann die DKP gegründet wurde. Also das ist schon ein Blow. Da muss sich eine Organisation von erholen. Das ist, und dieses Verbot von Ersatzorganisationen, das ist keine kleine Münze, dass man so sagt, naja, dann tun die sich alle zusammen und gründen quasi einfach eine andere Partei, die heißt dann ein bisschen anders. Und es ist ja auch nicht klar, ich sag mal, ob heute Frau Weidel mit Herrn Höcke nochmal eine Partei gründen würde, ne? Also nur weil sie die Namen gerade genannt haben. Und außerdem, das ist auch noch eine Rechtsfolge des Parteiverbots, verlieren alle Abgeordneten ihre Mandate. So, und das Bundesverfassungsgericht wird all das im Blick haben und sich überlegen, sind die Beweise stark genug, um diese Rechtsfolgen anzuordnen. Und man muss sich immer klar machen, da wird im Zweifel noch ein Quäntchen mehr verlangt werden, als jetzt beim Bundesamt für Verfassungsschutz für so eine Einstufung. Und das Schlimmste, glaube ich, was unserem Rechtsstaat passieren kann, ist, dass ein Parteiverbotsverfahren scheitert. Weil das ist ja sozusagen der Persilschein für die Partei. Und dann wird es im Zweifel kein zweites Verfahren geben können.
Das sind die Rechtsfolgen, aber die gesellschaftlichen Folgen sind nochmal ganz andere. Wohin würde das führen, wenn, sagen wir mal, eine AfD, die irgendwann mal bei 40% landet, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten, in den, nicht nur in den Umfragen, sondern auch in den Wahlergebnissen verboten werden würde? Würde das nicht dazu führen, dass, man muss ja gar nicht nur von Aufruhr und Chaos in der Gesellschaft sprechen, natürlich würde das Aufruhr geben, aber es würde auch zu einer möglicherweise unglaublichen Abkehr von Menschen vom Glauben an die Demokratie, und da rede ich nicht von den Funktionären, sondern von Wählenden in diesem Land führen. Wäre das zu verantworten in deinen Augen?
Das wäre zu verantworten, wenn ganz klar die Verfassungsfeindlichkeit festgestellt wird. Also man kann ja nicht sagen, nur weil eine Partei demokratisch gewählt werden kann, muss man die dann sozusagen bis in alle Zeiten akzeptieren, auch wenn die ihre Programmatik so radikalisiert hat, dass das mit den Grundsätzen der Verfassung nicht überein zu bekommen ist. Natürlich ist das ein Problem, dass es dann Menschen gibt, die tendenziell diese Politik gut finden. Aber da muss man Mittel und Wege finden, auch zu erklären, dass man sagt, es könnte eine Partei rechts von der CDU geben, aber die muss eben mit nach den demokratischen Spielregeln spielen. Und dann geht eben Remigration nicht und die Rede irgendwie von invasiven Tierarten und das alles. Also ich glaube, damit muss man umgehen. Ich verstehe aber auch das Dilemma, in dem eine Partei wie eine CDU ist oder so, dass natürlich dann immer gesagt wird, ja, ihr wollt ja nur eure Fressfeinde sozusagen aus dem Weg schaffen. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass es geprüft wird.
Ich meine eher so für die Frage Bindungskraft der Demokratie. Und wenn wir sagen, die Fliehkräfte sind gerade zu beobachten, offenbar hat es ja was mit einem Vertrauensdefizit in der Bevölkerung zu tun, was Politik oder sogar demokratische Institutionen angeht. Und es wird dann immer wieder gesagt, wer meint, durch ein Parteienverbot diese großen Vertrauensdefizite, die in der Gesellschaft vorhanden sind, heilen zu können, der wird sozusagen von der einen Krise nur in die nächste laufen.
Ich finde, wir müssen auch die Menschen in den Blick nehmen, und darüber wird mir zu wenig gesprochen, die eigentlich betroffen sind von dieser Politik der AfD und auch von dem Gift, was die AfD in diese Gesellschaft streut. Also die Mehrheit ist ja nicht für die AfD. Es gibt viele, die jetzt auch Angst haben und sich Sorgen machen. Und also da wird sehr wenig drüber geredet und es wird immer gesagt, ja, was machen wir denn dann mit den Menschen, die aber eben auch die AfD wählen? Also ja, über die müssen wir auch reden, aber wir müssen auch darüber reden, dass es Menschen in Ostdeutschland gibt, die sich jetzt dringend wünschen, dass es ein entschlosseneres Handeln eben gibt. Also dass mindestens sozusagen mal geprüft und eingeleitet wird und dann man guckt, was passiert. Für das Vertrauen, kann sein. Kann sein, dass es das verschlechtert, aber ich sehe sozusagen auch nicht die... Ich sehe nicht die Alternative, dass man sagt, deswegen lassen wir es laufen.
Es gibt noch was, ein anderes Momentum, das ich beobachte als Journalist im eigenen Laden. Also ich bin jemand, der vehement gegen die Gleichbehandlung der AfD in Talkshows oder auch bei der Wahl für Rundfunkräte argumentiert, weil ich sage, eine Partei, die so eindeutig verfassungsfeindlich ist, wie es die AfD ist, kann sich nicht, oder die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter anderem auch abschaffen will, kann nicht den Anspruch haben, gleichberechtigt die Bühne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu nutzen. Dann hieß es am Anfang immer, sie ist ja noch nicht gesichert rechtsextrem. Jetzt ist sie gesichert rechtsextrem und jetzt kommt das letzte, sage ich mal, Totschlag. Argument, sie ist ja noch nicht verboten. Das ist, glaube ich, eine ganz für die Gesellschaft und für Institutionen in dieser Gesellschaft so eine relevante Frage. Alles, was wir an Möglichkeiten haben, kann man ja unter dem Gesichtspunkt betrachten, solange die Partei nicht verboten ist, müssen wir sie gleich behandeln, das ist die eine Seite. Oder andererseits zu sagen, weil das Parteienverbot das schärfste Schwert ist, die Ultima Ratio der Verfassung im Umgang mit Parteien ist, müssen wir eigentlich jedes andere Mittel umso stärker nutzen, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sozusagen, und müssen sagen, es gibt ja noch andere Instrumente. Warum werden die eigentlich nicht genutzt? Also ich habe jetzt von einem Mittel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen, aber es gibt ja auch in der Verfassung, ich hatte es kurz angedeutet, Artikel 21 Absatz 3, man kann die Partei ja auch von der Finanzierung ausschließen. Und wenn man das genau liest, hat man so den Eindruck, wenn man die Unterschiede, es gibt ganz leichte Unterschiede in der Formulierung Artikel 2 und 3, dass die Voraussetzungen für den Ausschluss aus der Finanzierung ein klein bisschen niedriger hängen als das Parteienverbot selber. Warum geht man das nicht an? Warum sagt man nicht, also einerseits die Gesellschaft mit ihren Möglichkeiten, die sie hat, aber jetzt auch als Sie als Jurist gefragt, warum zieht man dann nicht die Karte Artikel 21 Absatz 3 Ausschluss aus der Finanzierung?
Also vielleicht, Sie haben im Grunde drei interessante Punkte angesprochen, deswegen gestatten Sie mir zumindest zu den ersten beiden einen Satz. Also
das Satz, eine war die Abmoderation,
Satz Nummer,
war die Frage an Sie.
Satz Nummer eins war nämlich, es kann ja keine Rolle spielen, also dass dann diese Menschen noch da sind, die die AfD gewählt haben und dass das so viele sind. Also es gibt einen schönen Satz in Schillers Maria Stuart, der heißt, nicht Stimmenmehrheit ist der Wahrheit Probe. Also letzten Endes in unserem Rechtsstaat kommt es nicht nur darauf an, ob viele Menschen von irgendetwas überzeugt sind. Es gibt sogar Teile unserer Verfassung, die eine Mehrheit nicht abändern kann. Deswegen sympathisiere ich sehr mit Ihrer Position. Um auf Ihre Frage zu kommen.
Die Todesstrafe.
Ja, beispielsweise. Sehr gut, also sehr gutes Beispiel. Ne? Also die Menschenwürdegarantie könnte man nicht abschaffen. Und also tatsächlich ist es so, wir hatten hier in Köln ja auch die Diskussion mit den Schulen, als die AfD Parteiveranstaltungen in Schulen durchführen wollte. Und da hatte ich mich tatsächlich im Kölner Stadtanzeiger auch zu geäußert und habe da gibt es keine Gegenauffassung, die Juristen sagen halt, weil das Gesetz es so sagt, eine Partei darf nicht diskriminiert werden wegen vermeintlicher Verfassungsfeindlichkeit, solange sie nicht verboten ist. Das heißt, die öffentlichen Schulen müssen ihre Turnhallen öffnen für Parteiveranstaltungen der AfD. Ich habe damals der also über den Kölner Stadtanzeiger, der Oberbürgermeisterin ausrichten lassen. Die einzige Lösung ist, alle Parteien gehen raus. Aber das wollte man dann wiederum nicht, vermutlich weil die Miete in den Schulen relativ gering ist, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und es gibt allerdings andere Argumente. Allerdings ist der Artikel 21 Absatz 3, das Finanzierungsausschlussverfahren aus meiner Sicht ein denkbar schlechtes Argument. Wieso? Wir haben ja gerade gehört, dass ein Parteiverbotsverfahren im Grunde zwei zentrale Voraussetzungen hat, nämlich einmal die Verfassungsfeindlichkeit, also das darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, und zweitens die Potentialität. Das Finanzierungsausschlussverfahren, das darauf gerichtet ist, also nomen est omen, eine Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, hat nur eine Voraussetzung, und zwar die Verfassungsfeindlichkeit. Also nicht die Voraussetzung Potentialität, nur die Voraussetzung Verfassungsfeindlichkeit. Aber die ist ja gerade umstritten. Deswegen ist es nicht richtig, wenn Markus Söder beispielsweise sagt, ne, kurz nachdem dann die NPD, die Heimat, ausgeschlossen wurde von der Parteienfinanzierung, das ist jetzt die Blaupause für den Umgang mit der AfD. Das ist eigentlich großer Unsinn, was er sagt, denn die Zurechnungsfragen stellen sich ja genauso im Rahmen eines Parteifinanzierungsausschlusses, wie sie sich im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens stellen. Das heißt, man hat da eigentlich nichts gewonnen.
Dann zum zweiten Punkt an dich. Du musst jetzt nicht die juristischen Fragen beantworten, keine Sorge, sondern zur Frage geringeres Mittel, geeignetes, erforderliches Mittel, das sagen die Juristen, wenn sie die Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Glaubst du, dass wir uns manchmal auch blenden lassen davon, dass wir sagen, solange die Partei nicht verboten ist oder dass sich zu viele Menschen, ich will davon blenden lassen, auch in Verantwortungspositionen, auch in medialen, in den Verantwortungspositionen in den Medien, dass sie sagen, solange nicht verboten, solange müssen wir sie behandeln wie jede andere Partei. Das hörst du doch sicher auch häufiger, oder?
Das höre ich auf jeden Fall auch häufiger. Ich höre es natürlich auch von der AfD, also auch von der AfD in Köln. Ich glaube, dass diese Hochstufung durch den Verfassungsschutz jetzt natürlich sehr, sehr gut ist, weil jetzt, glaube ich, endlich auch wirklich ernsthaft darüber nachgedacht wird, welche anderen Mittel es doch gibt. Als ich mich eingelesen habe, war ich dann auch enttäuscht, dass es mit der Finanzierung eben dann nicht so leicht ist, wie man denkt. Das wäre ein großartiger Hebel gewesen, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Menschen im Umfeld der AfD gibt, die natürlich auf diese massiven Steuergelder und auf die Jobs, die sie dadurch bekommen, sozusagen sehr setzen. Und das würde die AfD enorm schwächen. Ist aber nicht wirklich ein Mittel, wie man hört. Ich finde diese Überlegung Landesverbände, ne? Also wird auch relativ wenig drüber gesprochen. Es wird dann immer gesagt, ja, leider kann man nicht von Thüringen aus den Thüringer Landesverband angreifen. Aber ein AfD-Verbotsverfahren wäre ja nicht am Ende, wenn die Bundespartei nicht verboten wird, könnten es am Ende immer noch die sehr, sehr gefährlichen und mit Sicherheit sozusagen deutlich verfassungsfeindlichen Landesverbände sind. Das wäre eins. Ich glaube, dass in den die Öffentlich-Rechtlichen sind nochmal in einer anderen Position. Wir hatten das jetzt gerade ja auch beim Sommerinterview mit Alice Weidel. Viele Zeitungen, auch der Kölner Stadtanzeiger, aber auch der Spiegel, mit dem Chefredakteur habe ich gerade nochmal ein Interview gehört, die verzichten zum Beispiel komplett auf Wortlaut-Interviews mit der AfD.
Abgestufte, ne? Chancengleichheit heißt es dann für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, insbesondere in Wahlkämpfen, müssen die Leute dann doch stärker berücksichtigt werden.
Das ist bei uns eben nicht der Fall, und das hat sich auch mit den Jahren deutlich verändert. Also die AfD kommt bei uns nicht vor wie jede normale Partei, aber ich glaube schon, dass es bis zu dieser Hochstufung des Verfassungsschutzes noch sehr viele Stimmen und Argumente gehabt, die immer gesagt haben, ja, wir müssen doch irgendwie und so weiter. Und ich habe es natürlich auch mit der VRS Köln zum Beispiel erlebt. Auch die sagen, die AfD muss aufs Podium und so. Und ich bin sehr froh, dass sich die Stadt Köln jetzt darüber Gedanken macht, ob das mit dieser Hochstufung des Verfassungsschutzes, ob es da nicht doch auch juristische Möglichkeiten gibt.
Ja, ich sehe das auch so. Andere in meinem Laden sehen es anders. Man sieht es ja zum Teil im Programm. Wobei man muss fairerweise sagen, die AfD kommt deutlich seltener in Runden vor, als es früher noch der Fall war, und setzt auch die Themen zumindest in den Talks nicht mehr so, wie es schon mal der Fall war. Also das gehört zur Wahrheit dazu. Zum letzten großen Gegenargument, das immer kommt, wir machen die AfD zu Märtyrern. Wie siehst du das?
Also ich meine, die AfD hat sozusagen diesen Opferstatus, glaube ich, dauerabonniert. Ich finde, das ist überhaupt kein Argument, weil es ist ja egal, was man macht, die AfD wird immer sagen, wir Armen. Also tut man es nicht, sagen sie blöd, tut man es, sagen sie blöd. Ich finde, das ist überhaupt kein Argument, weil dieses Opfernarrativ, wenn wir immer nur darauf achten, was die AfD, wie sie sich dann verhält und was sie dann tut, kommen wir, glaube ich, keinen Schritt weiter. Deswegen, also sie spielt diese Klaviatur extrem erfolgreich seit ein paar Jahren. Sie wird es auch immer weiter tun. Die Debatte ist ja jetzt schon riesig, sozusagen auf Seiten der AfD, jetzt auch durch die Hochstufung, also durch jede weitere Hochstufung ja eigentlich. Und ich frage mich, also wie weit will die das, also wie weit kann man so ein Opfernarrativ eigentlich noch tragen? Das ist ja schon an seinem Maximum. Da würde ich sagen, müssen wir eigentlich relativ locker drüber hinwegsehen und sagen, ja, kennen wir jetzt schon und ist uns jetzt auch egal.
Wärst du Richterin am Bundesverfassungsgericht und hättest alle Informationen, die du ja hast, offensichtlich, zu welchem Urteil würdest du kommen?
Das ist jetzt eine ganz, ganz fiese Frage. Das kann ich seriös nicht beantworten, Georg. Also wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich sehe deutlich, meine Haltung ist klar, aber die ist nicht entscheidend. Juristisch bin ich eine Laien. Ich finde aber doch...
Was ist deine Haltung? Also jenseits der Sache Karlsruhe.
Meine Haltung ist, dass man alles daran setzen sollte, wenn es möglich ist, die AfD zu verbieten. Ja.
Also doch.
Ja. So, aber natürlich nur, wenn es möglich ist.
Also, im rechtsstaatlichen Verfahren.
Genau,
natürlich.
im rechtsstaatlichen Verfahren, ja. Absolut.
Wären Sie Richter am Bundesverfassungsgericht? Wie würden Sie entscheiden?
Gut, ich bin natürlich hier auch als Vertreter einer öffentlichen Universität und damit zur Neutralität verpflichtet. Ich
würde sagen, Gutachtenstil.
Ja. Ne? Also, tatsächlich ist es so, ich glaube, dass es möglicherweise im Vorfeld zu einem Parteiverbot noch Optionen gibt, wenn ich da nochmal ganz kurz darauf eingehen darf, was meines Erachtens überhaupt nicht weiter betrieben wurde, ist die Überlegung, dass man mit Vereinsverboten arbeitet. Also die junge Alternative, bevor sie sozusagen dann eingemeindet wurde in die Partei, die
Kompakt
Jugendorganisation.
Kompakt haben wir gerade ein eher schlechtes Beispiel dafür.
Ja, es war natürlich jetzt auch mit den Presseeinrichtungen zu beginnen, ist vielleicht auch keine besonders clevere Idee gewesen. Vielleicht wäre das Institut für Staatspolitik ein besserer Kandidat gewesen. Also das wäre so eine Möglichkeit. Es gibt Juristen, frühere Verfassungsrichter, die verweisen auf die Grundrechtsverwirkung, das halte ich allerdings für ein Problem. Also wenn man Grundrechte, beispielsweise die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit einsetzt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, besteht die Möglichkeit, ausweislich des Artikels 18 Grundgesetz, dass man diese Grundrechte auch verwirken kann. Das Bundesverfassungsgericht kann das entscheiden. Aber da muss man auch wieder sagen, ich glaube, wenn einem prominenten AfD-Politiker die Grundrechte abgesprochen werden, beispielsweise die Meinungsfreiheit, was Besseres kann dem gar nicht passieren. Also das Erste, was ich persönlich machen würde, ist, ich würde mich auf den Marktplatz stellen und mich medienwirksam von der Polizei abführen lassen. Also ob das dann so eine clevere Idee ist, weiß ich nicht. Letzten Endes muss man halt auch einfach mal konstatieren, dass Demokratie nicht funktioniert ohne Demokraten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Resilienz des Rechtsstaates so gering ist. Also ich glaube schon, auch durch unser föderales System, Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, das stirbt nicht von heute auf morgen. Das ist ein schleichender Prozess und da werden auch noch weitere Kräfte mobilisiert, sobald eine extreme Partei in einem Bundesland mal an der Regierung ist. Da bin ich fest von überzeugt. Aber man muss auch sehen, das beste Mittel, wenn man sagt, wir möchten extremistische Kräfte, egal jetzt ob links oder rechts, möchten wir eindämmen, ist es, wählen zu gehen. Ja, also tatsächlich sich zu informieren und langfristig, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen einfach im Umgang mit digitalen Medien, müssen wir im Grunde uns alle neu erfinden. Ich sage immer etwas salopp, wir müssen neu schreiben lernen und neu lesen lernen. Also was meine ich damit? Neu schreiben lernen, also plötzlich ist jeder von uns hat jedenfalls theoretisch ein Millionenpublikum. Und sind wir uns immer, wenn wir jetzt irgendwie auf Facebook oder auf X unterwegs sind und irgendwas posten, sind wir uns eigentlich als Autoren solcher Nachrichten dieser Verantwortung bewusst? Fragezeichen. Und wir müssen auch neu lesen lernen. Also ich komme noch aus einer Zeit, also und viele von Ihnen vermutlich auch, dass man so an das gedruckte Wort glaubt. Also man liest das irgendwie und wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie sehr unser öffentlicher Diskurs, also auch durch ausländische Mächte, wie beispielsweise die Russische Föderation, manipuliert wird. Ich möchte nur ein Stichwort hier mal nennen, die Doppelgänger-Kampagne, wo sozusagen Zeitungsseiten, Zeitschriftenseiten vom Fokus, vom Spiegel täuschend echt nachgebaut wurden, aber befüllt mit Propaganda. Und also selbst ich, der ich mir dann einrede, ich bin so ein kritischer Geist und mir kann das nicht passieren. Also ich bin auch schon darauf reingefallen und ich glaube, was wir brauchen, ist Digitalkompetenz, gerade bei der Jugend, denn nicht ohne Grund hat der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, gesagt, TikTok ist der Volksempfänger der AfD.
Ja, und nicht nur TikTok, wer auf Facebook ist oder auf anderen Medien unterwegs ist oder in den Kommentarspalten bei YouTube sich tummelt, der sieht das auch. Ich spreche da aus Erfahrung, was die Shitstorms für unsere Berichterstattung beim Monitor angeht oder was meine Person angeht. Vielen Dank dafür, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in dieser Debatte. Meine Sorge ist, dass in dieser Diskussion über AfD-Verbot man sich so leicht einen schlanken Fuß machen kann, dass sich auch diese Gesellschaft einen schlanken Fuß macht, dass man sich sagt, solange nicht verboten einerseits, muss ich ja auch nichts tun, warten wir mal ab, ob Karlsruhe, ob die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat den Antrag stellt und ob Karlsruhe am Ende überhaupt zu diesem Ergebnis kommt. Und solange das nicht stattfindet, ist es sozusagen wie ein Deckel auf einer Debatte, um genau über diese Schritte nachdenken zu müssen, was denn stattdessen. Also die Finanzierung war jetzt ein Punkt, kann man kritisch sehen. Ich sehe das eher, dass man die Karte ziehen sollte. Also solange man beim Verbotsverfahren so rumeiert, soll man diese Partei wenigstens ihre Finanzierung kappen. Ich sehe aber die Schwierigkeiten. Vor allem sehe ich aber auch, dass wir Demokraten und wir liberalen Demokraten uns natürlich mit diesem Instrument Parteienverbot per se schwer tun. Weil wir natürlich alle an eine Gesellschaft glauben, in der die Überzeugungskraft des Wortes und des Arguments in einer demokratischen Debatte dazu führen, dass es Mehrheiten gibt und dass diese Mehrheiten am Schluss auch eines garantieren, dass diese Gesellschaft, dass dieser Gesellschaftsvertrag, der in diesem Grundgesetz kodifiziert ist, für alle funktioniert. Wir sind aber nicht mehr da. Wir leben in einer Zeit, in der genau das attackiert wird, in der die Grundlage unseres Zusammenlebens von einer rechtsextremistischen Partei attackiert wird. Und deswegen können wir uns in dieser Bequemlichkeit des liberalen Demokraten einfach auch nicht mehr so zurückziehen, obwohl es uns schmerzt, obwohl wir alle aus einer anderen Tradition kommen, die eher die Instrumente der wehrhaften Demokratie sehr kritisch gesehen hat und gesagt hat, Vorsicht, das sind autoritäre Elemente, die eigentlich gegen diese demokratische, freiheitliche Gesinnung unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes stehen. Aber wir sind eben an einem anderen Punkt. Und deswegen bin ich Ihnen für diesen Appell sehr dankbar. Auch würde mir wünschen, dass er auch bei mir im Laden noch deutlicher ankommt, weil da auch noch Nachholbedarf ist. Wenn ich vom Laden spreche, spreche ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt und meine jetzt auch niemanden persönlich.